und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist.
Mein heutiger Gast ist Caroline Becker. Als Leiterin der Zentralbibliothek München verantwortet sie eine namhafte Kulturinstitution, die gerade ordentlich in Bewegung ist. Zum einen, weil sie ob einer Generalsanierung am eigentlichen Standort zwei Interimsquartiere mit Leben füllen muss. Und zum anderen, weil Büchereien als sogenannte dritte Orte immer mehr Aufgaben jenseits der klassischen Bibliotheksarbeit zugeschrieben bekommen. Ein Aspekt, der im Zuge der neuen Niederschwelligkeit oft negiert wird, obdachlose Menschen und psychisch Erkrankte sind vielerorts fester Bestandteil der Bibliotheksarbeit. Woran liegt das? Gibt es so etwas wie Bibliothekssozialarbeit? Wie bereitet man MitarbeiterInnen auf potenzielle Herausforderungen und Konflikte vor? Und was können andere Kultureinrichtungen von Bibliotheken lernen? Liebe Frau Becker, herzlichen Dank, dass Sie mit mir eine Podcast-Folge bestreiten.
Sehr gerne, ich freue mich.
Ausgangspunkt meines Interesses war tatsächlich ein Social-Media-Post einer Kollegin von Ihnen, die hat auf LinkedIn geschrieben: Es ist kein Geheimnis, dass zu den Stammkundinnen und Kunden von öffentlichen Bibliotheken auch wohnungslose Menschen gehören, von denen nicht wenige zudem unter einer psychischen Erkrankung leiden. Ich habe mir gedacht, doch, für viele Menschen ist das tatsächlich gar nicht offensichtlich. Die wissen das gar nicht und das ist ein sehr spannendes, sehr lohnendes Thema. Und so kam der Kontakt zustande und ich freue mich sehr, dass Sie bereit sind, da ein bisschen Einblicke zu gewähren. Bevor wir so richtig in Medias Res gehen, was das Spezialthema betrifft, können Sie zusammenfassen, was eigentlich die Kernaufgabe einer Bibliothek ist? Bei Museen wird das ja oft diskutiert, ist das jetzt das Sammeln und Forschen, ist das das Vermitteln? Wie sieht das bei Bibliotheken aus, wenn man nach dem Lehrbuch vorgehen würde?
In Bibliotheken ist es so, dass ich glaube, es geht sehr stark um diesen Aspekt Wissen. Also ganz stark Wissen generieren, Informationen finden. Also was sehr, ich sag mal, traditionell eher spaßfreies Metier ist, sei denn man hat sehr viel Spaß an Wissen und der Wissenschaft. Wir unterscheiden auch sehr stark zwischen wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken. Also wissenschaftliche Bibliotheken sind natürlich immer noch in erster Linie für Forschung und Lehre da. Bei den öffentlichen Bibliotheken, das sind vielfach in kommunaler Trägerschaft, haben sich die Aufgaben tatsächlich gewandelt. Also wir sind nicht nur für Wissen, Weisheit, Informationen da, sondern auch für Freizeit und zunehmend auch für Begegnung und Austausch. Also wir sind einer der wenigen öffentlichen, kommerzfreien Orte, die ein Dach haben. Und haben damit auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Also auch als eine Institution, die von Steuergeldern finanziert wird und sich an alle richtet. Nicht nur an, ich sage jetzt mal, Bildungsbürgertum, sondern an Menschen, die sich nicht für Lesen interessieren oder Bücher. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion von Bibliothek, sichtbar zu machen, dass hier ist öffentlicher Raum. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit Sachen um? Wo finden wir, was wir brauchen? Und das ist eben mal eine Information, kann aber auch, was uns auch ganz wichtig ist, eine inspirierende Veranstaltung sein, zum Beispiel. Irgendwas, was man mitnimmt, wo man sagt, ah, finde ich gut, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ist diese Veränderung im Aufgabengebiet auch dem Umstand geschuldet, dass das Buch als haptischer Gegenstand, als haptischer Medien, als haptisches Mediengut, dass das immer stärker zurückgedrängt wird und durch digitale Medienräume ersetzt wird? Ist das ein Weg, um sowas wie Legitimation zurückzugewinnen?
Ich weiß nicht, ob es für die Legitimation wichtig ist. Ich glaube, dass dadurch, dass das Aufkommen alleine von Büchern, Literatur, Wissen, dass das so groß geworden ist, dass man das alles ja schon mal gar nicht mehr vorhalten kann. Es ist auch so, dass man über das Internet ja sowieso ganz, ganz viel Wissen selber rausfinden kann. Also diese Funktion, die wir als Bibliothekarinnen hatten, zwischen so Wächter von Medien und Information zu sein und diesen Weg durch den Informationsdschungel zu leisten, das ist ein Teil weiterhin unserer Aufgaben. Und ja, es ist, glaube ich, schon in Städten vielleicht sogar noch mehr als auf dem Land eine Aufgabe, ein Raum, den man hat, den man irgendwie sinnvoll der Gesellschaft wieder zur Verfügung stellt. Insofern kann ich nicht genau sagen, ob es zufällig damit einhergeht oder ob es eine bewusster Shift auch ist, aber es ist bestimmt was dran.
Ich habe ja in meinem Intro eine Begrifflichkeit schon einmal angetriggert, die derzeit zumindest im Kulturbetrieb in aller Munde ist. Es ist dieses Dach des dritten Ortes. Jetzt ist es aber so, dass wenn man außerhalb unserer Kulturbubble darüber spricht, eigentlich kein Mensch weiß, was dieser dritte Ort sein soll, was für Aufgaben daran geknüpft sein sollen, was daran spezifisch sein soll, jetzt warum der dritte und nicht der zweite und der erste Ort. Können Sie, bevor wir wiederum hier weiter ins Detail gehen, kurz sagen, was sind diese dritten Orte?
Dritte Orte, das sind Orte, die keine Arbeitsorte sind, keine Familienorte, keine privaten Orte, sondern öffentliche Orte, die nicht mit diesen Themen schon belegt sind. Also so ein Mittel, den kann man nicht sagen, aber tatsächlich ein dritter Ort, also irgendwas, was dazukommt, wo man sich begegnet, wo man da ist und wo man sein darf. Also mir fällt als so ein Ort in der Stadt, den es da noch gibt, immer nur eigentlich öffentlicher Nahverkehr ein. Da begegnen sich auch sehr viele Leute, Parks, Straßenraum natürlich, aber das sind Reiseorte. Und ich finde es ganz wichtig, Bibliotheken sind insofern keine Reiseorte. Es gibt natürlich auch Bücherbusse zum Beispiel, aber es sind keine fahrenden Orte, sondern wirklich Orte, wo man auch zur Ruhe kommen kann und wo man einfach sich aufhalten kann.
Also es geht in gewisser Weise um eine neue Kodierung, nämlich dass ich nicht an diesem Ort arbeiten muss und dass ich auch nicht im klassischen Familien- und Freundesverbund drinnen bin, sondern dass ich mich auch in irgendeiner Art von städtischem oder ländlichen Raum bewege, wo die Begegnungen noch offen sind, in alle Richtungen offen sind, wo noch nicht genau festgezurrt ist, welche Funktion hat das eigentlich? Kann man das so zusammenfassen?
Genau, also ein Ort, wo es auch ganz viel drauf ankommt, ein bisschen wie beim Impro-Theater spielen, was braucht der Ort, was kann der jetzt leisten, wer ist jetzt gerade hier, wie kann ich in eine Begegnung kommen, welche Regeln gelten hier, woran halte ich mich, also so ein noch gar nicht so stark definierter Ort. Also jetzt, man könnte ja sagen, es gibt 27 Orte. Der eine ist dann für Freizeit, der nächste für Kultur zum Beispiel. Aber es ist ein bewusst offen gehaltener Begriff auch, wo eben vieles passieren kann.
Jetzt ist es aber schon ein Phänomen, dass diese Diskussion rund um die dritten Orte sehr stark die Bibliotheken erfasst hat. Weniger zum Beispiel die Theater. Die könnte sich ja auch eine dritte Ortdebatte entwickeln, eine viel stärkere. Woran, glauben Sie, liegt das? Warum haben ausgerechnet die Bibliotheken diesen Veränderungsauftrag ausgefasst? Das ist ja auch mit unglaublich viel Entwicklungsarbeit und Schwierigkeiten verbunden, ne?
Also ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Bibliotheken nichts kosten. Also die sind schon mal als ein zugänglicher, niedrigschwelliger Ort, wo man einfach rein kann, der nichts kostet, anders als Theater oder Opernhäuser, ein Ort, wo sowas eher stattfindet, wo wir es ohnehin auch schon beobachtet haben. Also dass sich Menschen mischen, die Bibliothek als traditionellen Ort kennen, die ihn vielleicht auch als traditionellen Ort schätzen und Menschen, die einfach kommen, weil der Ort offen ist und man schaut mal und es gibt hier eine Toilette zum Beispiel. Und das ist bei, ich glaube, Theater, die bekommen jetzt auch stärker eine Form von Rechtfertigung, auch was an die Gesellschaft zurückzugeben und öffnen auch die Häuser. Aber ich glaube, es ist trotzdem von dem, wie die Räume da sind, also welche Schwellen die Räume mitbringen, um zu wissen, ich darf da rein, ich darf die mitnutzen, ein bisschen anders. Aber der Begriff erobert meiner Ansicht nach gerade auch den Kulturbetrieb mit.
insgesamt, also auch die Museen und die auch andere Institutionen, das ist Ihre Einschätzung, dass das von den Bibliotheken auf andere institutionelle Bereiche stärker übergreift?
Ich weiß nicht, ob es von den Bibliotheken kommt, aber es ist entweder ein städtischer Bedarf zu sagen, wo entstehen solche Räume, und natürlich auch eine Form von, warum zahlt die öffentliche Hand Geld für einen Kulturraum, der so exklusiv ist, sag ich mal, dass diese Exklusivität da ein bisschen in Frage gestellt wird in Zeiten auch knapper werdender Kassen und größerer Enge in den Städten.
Nun schwingt bei diesem Bild des dritten Ortes ja auch viel gesellschaftliche Romantik mit. Also man stellt sich da vor, unterschiedliche Generationen, verschiedene Schichten und Herkunftskulturen, die kommen zusammen, die tauschen sich aus, die begegnen sich, die können gemeinsam Kultur konsumieren. Also man kann sich das sehr weich zeichnen, sage ich jetzt mal. Tatsächlich bedeutet die Rolle als Ort des Ankommens aber eben auch, dass viele Menschen, die marginalisiert sind, Obdachlose, Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen, die auf irgendeine andere Art auch unter Anführungsstrichen auffällig sind, also nicht so funktionieren im Stadtalltag, wie man das gemeinhin kennt, dass die Bibliothek einfach als Aufenthaltsort nutzen. Und zwar gar nicht so, dass man es auf den ersten Blick sieht. Was bedeutet das für eine Institution wie die Zentralbibliothek, wenn man auf diese Weise dann zum dritten Ort wird?
Also zum einen glaube ich, ist ein bisschen auch Henne und Ei. Also zum einen ist es schon so, dass viele von den Leuten schon immer da waren und sich angesprochen gefühlt haben. Wir sind jetzt in einem Gebäude hier in der Stadtbibliothek im Motorama. Das ist offen zur Straße hin. Es hat sehr große Schaufenster, ist ein ehemaliges Einkaufszentrum. Man kann also von draußen sehen, was stattfindet. Das ist auch, sind die Geschäfte sind noch da und noch offen und ein Parkplatz unten. Das heißt, es kommen auch ganz viele Leute, die eigentlich früher nicht in Bibliothek waren, tatsächlich zum Aufenthalt. Und ich glaube schon, dass es eine Nutzungserwartung an Bibliothek gibt. Zum Beispiel kennen wir schon sehr lange, die ist leise. Und schon mit vielen Schülerinnen und Schülern, die hier arbeiten und Gruppenarbeiten machen und natürlich auch, das ist ja immer mehr Teil der Bildung auch, dass man miteinander in der Gruppe was erarbeitet und performt, sage ich mal nicht zuletzt, dass man sowas auch in Bibliotheken machen kann. Und das war schon immer so ein Punkt, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, nee, hier muss es ruhig sein, das dürfen die hier aber nicht, oder? Und jetzt machen wir zum Beispiel Gaming-Angebote, wo es auch ganz klar ist, nee, das ist jetzt hier in diesem Raum eine Nutzung, die gewünscht ist. Und genauso haben wir das eben mit Leuten, die hierher kommen, mit möglicherweise ein bisschen mehr Gepäck als andere, mit ein bisschen, ja, die sich hier Essen zubereiten, die Gepäck dabei, also das Gepäck ist auch nicht immer frisch gewaschen, sage ich mal. Und einfach den ganzen Tag auch Zeit zum Beispiel an den Rechnern verbringen, die wir haben, an den PCs, die ins Internet kommen. Und das ist schon, diese Erwartungshaltung, die clashen sehr. Und ich glaube, in der Bibliothek ist man schon sehr stark, auch im Berufsbild, ist ein viel mehr, ein stärkerer sozialer Bezug drin. Also, dass wir diesen Raum tatsächlich managen, dass wir diese unterschiedlichen Ansprüche managen an den Raum und die unterschiedlichen Menschen, die hier aufeinandertreffen.
Also, ich meine, für mich war das ja auch faszinierend, bei Ihnen reinzukommen. Da wird ja mit vielen Erwartungshaltungen gebrochen. Also Sie haben sich ja bewusst in eine Immobilie begeben, jetzt einmal interimistisch, die sehr rough ist, ja, also die eben diesen Charme eines stillgelegten Einkaufszentrums versprüht, darüber auch schon gewisse Schwellenängste niederreißt. Also es ist ein sehr, ich kann nur jedem empfehlen, da herzukommen. Es ist eine sehr spezielle und interessante Atmosphäre, die hier herrscht. Aber jetzt jenseits dieses punktuellen Erlebens, ich könnte mir vorstellen, da tun sich ja auch wirklich Schwierigkeiten auf. Ich denke dran, Sie haben gesagt, es gibt hier Toiletten, ich nehme an, dass die Waschbecken werden auch genutzt, dass sich Menschen waschen, hier und da. Sie haben angesprochen, ungewaschenes Gepäck, entstehen ja auch manchmal Gerüche, die von anderen als störend empfunden werden. Ist das nicht alles auch unglaublich herausfordernd, neben dem schönen Aspekten?
Ja, das kann ich nur in einem Wort bestätigen, dass es das ist, ja. Also es ist zum einen, die Sozialromantik teile ich so ein bisschen. Ich bin auch sehr große Anhängerin von diesem Bild, um darauf nochmal zurückzukommen, dass das alles hier nebeneinander funktioniert und alt-jung hilft und reich-ärmer hilft und die Nachhilfelehrerin, der Nachhilfelehrer, dass das hier alles stattfindet. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel, dass, also auch dieser Raum ist endlich natürlich, ne? Und wenn hier, keine Ahnung, wenn hier 40 Computer stehen und die sind jetzt alle besetzt, weil hier Menschen, die zum Beispiel mehr Zeit haben am Tag, weil sie zum Beispiel keiner geregelten Arbeit nachgehen, wenn die an diesen Rechnern sitzen, kommen andere nicht zum Zuge. Und die sind dann natürlich zu Recht erbost und sagen, oh, das kann doch so nicht sein. Und wem gehört eigentlich dieser Raum? Wer gehört zur Bibliothek? Und das ist schon, wir erleben hier schon herausfordernde Situationen. Also wir haben Regeln aufgestellt, unter denen man die Bibliothek nutzen darf und nutzen kann. Und es ist erstmal jeder willkommen. Aber es ist auch klar, dass die oberste Regel ist, man darf hier nichts tun, was andere stört. Das ist natürlich sehr dehnbar und wir haben absolute Grenzen. Also natürlich Diebstahl geht nicht, Gewalt geht nicht, Beleidigungen, rassistische Äußerungen gehen nicht, Drogen, Alkohol geht nicht. Also da rufen wir notfalls auch die Polizei, um Leuten das Hausverbot zu erteilen. Aber auch Sachen wie, und das sind dann so feinere Dinge, wie viel Gepäck, was eventuell auch riecht, hält dieser öffentliche Raum aus. Und das erfordert dann auch Fingerspitzengefühl, um rauszufinden, sage ich bei jeder Tasche, was die da steht und warum gehe ich mit viel Gepäck in einem Einkaufswagen anders um als mit einem Rollkoffer, den jemand trägt, der vielleicht bei einer Fluglinie arbeitet und gerade hier Zwischenstationen macht. Mhm. Und da ist es uns ganz wichtig, dass es ums Verhalten geht und nicht um die Tatsache, wie sieht jemand aus.
Aber wie darf man sich das vorstellen? Ist das hier und da Thema oder ist es tagtäglich Thema?
Das ist ein tägliches Thema. Also wir haben hier ja auch was wir noch nicht gesagt haben. Die Öffnungszeiten sind hier ja sehr weit. Wir haben jeden Tag von 7 bis 22 Uhr offen, Montag bis Freitag. Und die Bibliothek selbst, durch Mitarbeitende sind die Theken besetzt von 10 bis 19 Uhr. Das heißt, wir haben jeden Tag schon mal 6 Stunden, wo gar keine Bibliotheksmitarbeitenden da sind. Da ist jemand von einer Sicherheitsfirma da. Und es ist für mich immer sehr spannend zu sehen, dass es morgens schon Menschen in der Bibliothek gibt, die auch noch da sind, wenn ich nach Hause gehe. So, also die wirklich sehr, sehr viel Zeit hier verbringen. Und es ist so, dass sie hatten es auch schon angesprochen, ganz am Anfang in der Anmoderation, dass es eine sehr hohe Korrelation zwischen psychischen Erkrankungen und wohnungs- oder obdachlosen Menschen gibt. Wobei ich natürlich den Leuten auch nicht ansehen kann und es auch nicht möchte, ist jemand wohnungs- und obdachlos oder ist jemand einfach aus anderen Gründen läuft nicht ganz rund in der Gesellschaft, sage ich mal. Und das fällt natürlich auch auf, dass die Kommunikation oder überhaupt Regeln zu haben und durchzusetzen gar nicht so einfach ist. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr auch hohes Anspruchsdenken, auch zwischen Leuten, die scheinbar normal ticken, aber zum Beispiel sagen, warum darf ich mir jetzt hier nicht was Warmes zum Essen machen, so, ne? Das passiert täglich, mehrfach.
Mhm. Nun ist ja dieser Podcast so gestrickt, dass es nicht nur ums Philosophieren geht zu Themen, sondern auch um einen handfesten Blick in den Werkzeugkasten. Sie sind schlicht und ergreifend auch Chefin. Das heißt, Sie sind Ansprechperson für Mitarbeitende, die tagtäglich eben mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind. Wie darf man sich das vorstellen? Stehen die dann regelmäßig bei Ihnen auf der Matte und sagen, so kann das nicht weitergehen. Ich bin Bibliotheksgehilfin oder Gehilfe oder habe Bibliothekswissenschaften studiert. Ich habe das gemacht, um Wissen zu verwalten und nicht um hier den Sozialarbeiter zu spielen. Ist das auch nach innen eine große Challenge?
Auch da kann ich nur sagen, ist es. Es ist sehr unterschiedlich verteilt auch. Es gibt Leute, die können gut mit dieser Rolle umgehen und die finden das auch, stehen auch sehr dahinter, dass wir ein Raum für so viele Menschen sind. Und es gibt Leute, denen fällt es schwerer, auch im Mitarbeitendenkreis. Und ich habe es mir auch, also die Bibliothek ist jetzt gegenüber quasi von dem alten Bibliotheksgelände und mit dem sehr viel größeren Gebäude. Und diese Niedrigschwelligkeit, dass das so schnell Fahrt aufnimmt, gleich im ersten Winter zum Beispiel, wo man ja auch eher noch ein Dach braucht als im Sommer, hatte ich mir so auch nicht ganz vorhergesehen. Und wir haben dann ziemlich schnell angefangen, drüber nachzudenken, was kann man da machen. Also wir sind reingegangen mit, unsere Hausregeln sind nicht sehr verständlich formuliert gewesen zum Beispiel und bestimmte Themen tauchen da nicht auf. Also zum Beispiel darf man bei uns in der Bibliothek essen, wir ziehen aber eine Grenze, wo man das Essen tatsächlich kocht hier oder wo man sich's zubereitet, ne, wo man mit langen Messern hier sitzt und den Salat erstmal schneidet. Ist was anderes als einen kleinen Becher mit Salatsoße über den Salat zu machen. So über solche Sachen denkt man natürlich vorher nicht so nach. Und wir haben dann ein Set von einfacheren Regeln, die wir erstmal auch dann wieder im Team überlegen mussten, wie lebe ich das? Mit dem Fingerspitzengefühl ist ein großes Thema. Also ab wann spreche ich Leute an? Den ersten, den dritten, wenn es riecht, nur wenn es nicht riecht. So. Und wir haben dann, wir haben viele verschiedene Dinge getan. Wir haben zum einen gibt es eine Polizeischulung, wo jemand von der Polizei herkommt und erzählt, wie kann man sich schützen, wenn mal was ganz Schlimmes passiert. Aber wir haben auch Schulungen zum Thema Konfliktmanagement oder zum Thema Kommunikation. Also wie kann ich damit umgehen mit so einem Gespräch, wenn ich was anspreche und es läuft vielleicht auch nicht so, wie ich das will. Und wir haben zum Beispiel auch eine Arbeitsgruppe, die heißt Kundenkontakt und Selbstfürsorge, wo es auch darum geht, was macht es mit jedem Einzelnen? Wie kann man jemanden unterstützen, der gerade in einer schwierigen Situation war? Und wie kann man auch ein bisschen trennen von dem persönlichen Angefasstsein von so einer Situation und dem, was die Bibliothek als Institution vertritt? Also mit dieser persönlichen Meinung, ich finde, es gehört sich so nicht, und dem anderen, ja, aber wir sind dazu da und ich kann jetzt nur bestimmte Konsequenzen daraus ziehen.
Ich verstehe. Das heißt, da muss einfach ein persönliches Berufsbild manchmal hintanstehen, hinter der Positionierung, die diese Einrichtung strategisch für sich gewählt hat. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, ne? Was ich auch interessant fand, das hatte ich überhaupt nicht am Schirm, ist aber logisch, dass man ein ganzes Set an Gegebenheiten, Maßnahmen, Verschriftlichungen, Hinweisen anpassen muss an die Menschen, die dann in Zukunft so einen dritten Ort, so einen niederschwelligen dritten Ort nutzen. Wo haben Sie sich da das Wissen dazu hergeholt?
Wir haben Kontakt aufgenommen zum Beispiel mit verschiedenen obdachlosen Einrichtungen auch in der Stadt. Also wie streng sind die mit ihren Regeln vor Ort? Und die sind zum Teil viel strenger mit ihren Regeln. Die können es anders auch noch umsetzen, weil die Räume kleiner sind. Also auf 3.500 Quadratmetern, wo wir nicht mal die ganze Zeit sind, ist es natürlich auch schwieriger umzusetzen. Da haben wir uns Unterstützung geholt. Wir hatten auch vor kurzem hier eine schöne Veranstaltung. Das ist 40 Jahre KMFV und die hatten eine Ausstellung gemacht über Obdachlosigkeit in München. Und da hatten wir auch noch ein internes Angebot, ein Fortbildungsangebot, wo Sozialarbeiterinnen was erzählen über das Phänomen Obdach und Wohnungslosigkeit, wie sie damit umgehen in ihrer Einrichtung und aber auch ganz wichtig, wo die Grenzen sind. Also wir haben zum Beispiel an unseren Theken Flyer, wo Adressen drin stehen, wo kann ich Gepäck lagern, wo kann ich mich waschen, so ein paar Anlaufpunkte für Menschen, die in solchen Situationen sind. Und da beobachten wir, dass das ganz, ganz selten nachgefragt wird. Das ist für uns wichtig, um zu sagen, wir geben weitere Hilfe und Unterstützung. Wir sagen nicht nur nein, sondern es gibt noch ein Angebot. Für die Betroffenen spielt es quasi keine Rolle. Der Flyer wird fast nicht nachgefragt. Oder wir haben ja sehr viele Veranstaltungen auch. Im vergangenen Jahr hatten wir allein hier am Standort 500 Veranstaltungen. Und wir haben lange diskutiert, ob wir Veranstaltungen machen, die sich rein an zum Beispiel obdach- und wohnungslose Menschen richten, haben aber gelernt in den Gesprächen und auch vor Ort, dass die Menschen eigentlich eine Integration suchen und nicht mit dem Stigma, ich darf jetzt in die Veranstaltung, weil ich gehöre zur Zielgruppe, da sind, sondern die eben kommen, weil sie sehen, es gibt so eine Veranstaltung und sie sind genauso eingeladen, da teilzunehmen wie andere Menschen.
Ja, aber ist das jetzt tatsächlich dann so, dass Sie zum Beispiel eine Lesung haben und dann sitzen da nebeneinander die gutbürgerlichen Münchnerinnen und Münchner, die gerne zu Wasserglaslesungen gehen, und zwischendrin Menschen, die obdachlos sind oder eine psychische Erkrankung haben? Vermischt sich das dann tatsächlich oder ist das noch ein Wunschdenken?
Also es ist so, dass die allermeisten unserer Veranstaltungen, von denen ich gerade gesprochen habe, sind offene Angebote. Wir haben nur ganz, ganz wenige geschlossene, wenn man eine Ausstellung eröffnet wird. Und dann ist es mal ein geschlossener Teilnehmerkreis. Wir haben viele geschlossene Angebote noch für Schulklassen und so, aber das ist ja eine andere Altersgruppe. Ansonsten sind die Veranstaltungen offen und wir müssen manchmal ein bisschen umbauen unten in unserem Multifunktionsraum, da kann man dann in dem Moment nicht Zeitung lesen und nicht Zeitschriften lesen, dann gehen viele schon raus aus dem Raum, aber es ist auch komplett möglich dabei zu bleiben. Also als Beispiel jetzt nicht die Lesung, aber wir hatten eine schöne Veranstaltung vor den Bundestagswahlen hier. Das war das Wahl-O-Mat-Happening und da ging es uns darum, die Leute ein bisschen zu sensibilisieren für Politik, ein bisschen aufmerksam zu machen, auch für die Verantwortung, die mit einhergeht. Und die Idee dahinter war, dass wir die Thesen, diese Wahl-O-Mat-Thesen vorlesen, These für These, und im Raum hatte jede Person, die haben wir vorher angesprochen, Kärtchen ausgeteilt bekommen, ich stimme zu, ich stimme nicht zu oder ist mir egal. Und das war ganz spannend, weil manche Leute schon so, ach, kenne ich schon die Veranstaltung, haben die 14 Tage lang dauerhaft gemacht. Und den wichtigsten Part habe ich vergessen, wir hatten eine Popcornmaschine dabei.
Ah, ja.
Und viele Leute haben aber trotzdem mitgemacht und da ist es sehr gut gelungen. Also es war jetzt nicht so, dass Leute wie bei einer Lesung zum Beispiel extra dahin gekommen sind dafür. Aber es waren ganz viele Leute, es waren junge Leute da, die gelernt haben. Es waren Leute da mit Tagesfreizeit beim Zeitunglesen. Und man hat dann schon überall so ein bisschen verstohlen gesehen, wie die Leute die Karten heben. Und da fand ich, hat man das gut gesehen auch, wie sich's mischen kann. In anderen Veranstaltungen passiert das weniger, aber wir schließen niemanden aus. Also solange die Leute jetzt nicht sagen, aufstehen und irgendwelche Flüche, Schreie, Beleidigungen ausstoßen, dürfen die dabei bleiben, klar.
Sind in Ihrem Team eigentlich auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter? Wenn ich das so höre, denke ich mir, da ist ja eine ganz starke sozialarbeiterische Komponente dabei. Gibt's einen Schlüssel? Haben Sie da Unterstützung?
Ich wünschte, es gäbe einen Schlüssel und ich wünschte, es wären mehr. Also ich habe in meinem Team jemanden, der Kulturpädagogik gemacht hat und uns da gerade auch in dieser Arbeitsgruppe Selbstfürsorge, Kundenkontakt sehr gut unterstützt. Also gerade auch aus diesem Thema Supervision, dieser Gedanke ist uns in Bibliotheken eigentlich gar nicht nah. Und das finde ich sehr, sehr spannend dadurch. Aber ich merke auch, dass wir mehr Bedarf haben, auch für die Angebote, die wir mit Kindern und Jugendlichen machen zum Beispiel. Aber auch wirklich, wie gestalte ich eine Kommunikation bewusst und wie kann ich auch was ausprobieren in der im Ton oder in dem, wie ich es sage und wie sehr werde ich auch meinen eigenen Vorurteilen oder Gedanken bewusst, wer hier den Raum in Anspruch nehmen darf und wer nicht. Also ich glaube, das ist ein Weg, der unbedingt nötig ist, dass wir davon mehr bei uns in der Belegschaft haben.
Sie haben ja auch beschrieben, dass Sie gewisse Fortbildungsangebote machen. Da ist auch dabei, es sind so Fortbildungen, die Sie mit der Polizei haben, wo es auch um sicherheitsrelevante Themen gibt. Ist das so, dass Sie hier in der Bibliothek aufgrund dieser Offenheit und dieser Durchlässigkeit auch wirklich manchmal vor bedrohlichen Situationen stehen, mit denen Sie umgehen müssen?
Es kommt zum Glück sehr selten, aber es kommt natürlich vor, wie in anderen öffentlichen Nahverkehr, hatte ich ja vorhin schon mal, ne? Das oder ein Einkaufszentrum ist auch ein öffentlicher Ort. Überall, wo es viele Menschen gibt, ist es natürlich potenziell auch gefährlich.
Und was passiert da zum Beispiel, damit man sich das vorstellen kann? Geht es da um Gewalt? Geht es um Suchtgiftdelikte? Was ist da das Spektrum, mit dem sich Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ein bisschen auskennen müssen, damit sie nicht in einen Ausnahmezustand geraten?
Also es ist natürlich sehr viel beleidigendes Verhalten, verletzendes insofern nicht, aber es gab auch schon Situationen, wo jemand mit einem Messer oder so in der Bibliothek aufgetaucht ist. Jetzt auch nicht, ich rede jetzt auch nicht nur von München, sondern sowas kommt einfach auch vor.
Ja. Jetzt ist es so, dass man in der Kunst- und Kulturszene tendenziell schon eher affin ist für solche Konzepte, wo sich ein gewisses soziales, gesellschaftliches Engagement vermischt mit künstlerischem, kulturellen Ausdruck. Es gibt aber auch, das muss man auch sagen, die Puristen, die sagen, ja, was sollen wir denn jetzt nicht noch alles leisten? Wir sollen relevante Kunst machen, wir sollen Wissen vermitteln, jetzt in Ihrem Fall. Aber wir sollen die Demokratie retten, wir sollen Sozialarbeiter sein, wir sollen Versäumnisse in den Familien kompensieren, wir sollen Bildungseinrichtung sein und. Was für ein Team sind Sie da? Sind Sie eher das Team, ich denke, wir sollten wieder mehr zum Bibliotheksgeschäft zurückkehren? Oder sagen Sie, nein, das passt schon so, das gehört schon für mich zusammen?
Für mich gehört es auf jeden Fall zusammen. Ich weiß nicht, ob das jeder oder jede Person, die in der Bibliothek arbeitet, so unterschreiben würde. Für mich gehört es tatsächlich zusammen, weil ich finde, auch Kunst und Kultur müssen in irgendeiner Form relevant sein. Und diese Relevanz sollte sich nicht nur ganz wenigen Leuten erschließen können. Und ich bin froh, dass es Orte wie die Bibliothek gibt. Und ich habe es mir als Arbeitsort auch bewusst ausgesucht, dass hier tatsächlich Gesellschaft stattfindet und Gemeinschaft verhandelt wird. Also insofern gibt es die Puristen genauso in der Bibliothekswelt auch und Leute, die nicht so puristisch da unterwegs sind.
Gut, ich bin jetzt mal provokant. Ich sage ja, für Leute, die hier einen ruhigen Leseort gesucht haben und lernen wollten, hat das ja eine große Relevanz gehabt, so wie das war. Warum muss man daran jetzt was ändern?
Ein Teil davon ist tatsächlich, ich stimme dem auch zu und ich würde den Leuten auch gerne eine gute Heimat bieten bei uns. Und ich glaube, das Geheimnis liegt in einer guten Form von Zonierung. Also hier haben wir es in gewisser Weise, weil der Raum viel kleiner ist als der, den wir vorher hatten, ist es nicht so gut möglich, besonders leise Orte zu schaffen. Aber wir werden eine Erweiterung unserer Flächen bekommen und da wird es einen Bereich geben, wo man zum Beispiel nur mit Bibliotheksausweis rein darf. Und da gehe ich davon aus, dass das auch wieder ein etwas ruhigerer Ort sein wird. Also ich sehe das schon auch, diesen Bedarf. Aber ich glaube, dass wir es nicht, ja nicht, ich würde es gar nicht ändern wollen, dass der Ort so niedrigschwellig ist und so nutzbar. Also ich finde es schon problematisch, als Bibliothek ein sehr exklusiver Ort zu sein.
Ja, dieser Umstand, dass Sie ja hier ein breites Spektrum bedienen, macht Sie ja auch in gewisser Weise zu einem Seismographen für gesellschaftliche Entwicklungen, weil sie eben an vielerlei Details und Besuchsritualen erkennen können, wo sich eine Stadtgesellschaft hinbewegt. Konnten Sie in den letzten Jahren etwas Spezielles beobachten, eine Tendenz, eine Entwicklung, die Rückschlüsse auf eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung zulässt?
Also ich denke, dass wir hier vielleicht nicht anders sind als auch ein Einzelhandelsbetrieb oder so. Ne? Wenn man als Kassiererin, Kassierer an der Kasse ist, erlebt man, glaube ich, auch so sehr viel. Oder Zugbegleiterin. Das ist für uns schon auch eine Beobachtung, dass dieses Anspruchsdenken sehr stark gewachsen ist. Also dieses ganz persönliche, jeder einzelne Mensch, der hierher kommt, denkt, ich darf das und ich möchte mich nicht ansprechen lassen auf mein Verhalten, weil das ist per se okay, was ich hier tue. Und die anderen sind die was nicht richtig machen. Also eine sehr starke Abwehr, wenn man Menschen anspricht und bittet, irgendwas anders zu machen. Und ich weiß nicht, ob man vor oder nach der Pandemie ausmachen kann, weil dafür fehlen uns dann einfach auch ein paar Jahre schleichende Entwicklung. Ne? Aber es ist schon eine Beobachtung, dass dieses in einem guten, freundlichen Umgangston miteinander umzugehen und Verständnis zu haben für Menschen, die ein bisschen anders sind, ja, vielleicht auch eine Stressgeschichte, ne? Wir leben mitten in einer sehr großen Großstadt, wo viele Leute gehetzt sind, wo viele Leute mehr arbeiten müssen, vielleicht als ihnen persönlich gut täte oder als sie sich wünschen, dass da, glaube ich, so dieser gesellschaftliche Stress, nenne ich es mal, der gesellschaftliche Stresslevel ist, glaube ich, gewachsen in den letzten Jahren.
Wobei man da ehrlicherweise sagen muss, das ist ja gar nicht ein Phänomen jetzt von Gesellschaftsschichten, die man als zum Beispiel bildungsfern bezeichnen würde, sondern dieses Verhalten, das Sie beschreiben, das kann ich im Übrigen zu 100% unterschreiben, das hat die bürgerliche Mitte erfasst auch. Also wenn Sie heute gerade auch im Veranstaltungsbereich, im Konzertbereich jemanden sagen, er darf nicht einfach die Stühle so verschieben, wie er will und wie es ihm gerade passt von der Blickachse, rein in einen Fluchtweg oder so, dann kann es passieren, dass Ihnen diese Person ausflippt, schlicht und ergreifend sie beschimpft und sagt, das ist mein Recht.
Also, genau. Eltern mit ihren Kindern, die gar nicht gucken, was ihre Kinder gerade machen, sondern auf ihrem Handy rumtippen, während die Kinder, ich sag mal, die Bibliothek auseinandernehmen. Aber deswegen ist ja das Bild, wenn ich von Bibliothek spreche, spreche ich ja immer von diesem Ort, wo alle diese Gruppen sind. Und ich gucke mir ja gar nicht gezielt nur an, wo diese vielleicht psychisch etwas angeschlagenen Menschen oder obdachlose, wohnungslose Menschen sind, sondern tatsächlich, es betrifft wirklich alle. Und das ist leider ein einendes Moment oder eine Angewohnheit, die überall zu finden ist, ja.
Auch sehr wutgetrieben, ne?
Ja.
Also immer mit sehr wütendem Verhalten.
Ja, und sehr, sehr affektbezogen, finde ich auch. Also es passiert uns schon auch häufiger, erleben wir auch in schwierigen Diskussionen, dass sich Menschen hinterher nochmal entschuldigen, ne? Dass sie erstmal hochgehen und erstmal sagen, das geht so nicht, und dann hinterher aber sagen, oh, habe ich auch gemerkt, ist ein bisschen viel, aber ich wollte nochmal sagen, das finde ich eine schöne Beobachtung dann wieder, dass es wirklich auch eine Stress, also vielleicht wirklich was mit zu viel Stresshormonen zu tun hat, dass man erstmal ganz aus der Haut fährt und dann aber merkt, war nicht so gut.
Mhm. Jetzt haben Sie ja sehr viele Phänomene beschrieben, die ja unmittelbar zugespitzt sind auf unser Kernthema, nämlich, dass Sie einfach auch mit Menschen hier zu tun haben, die Bibliothek als warmen Ort, als Ort des Ankommens, als Ort der temporären Sicherheit und so weiter betrachten. Ich nehme aber an, Sie haben auch in Ihrem Kerngeschäft einiges an Herausforderungen zu stemmen. Das betrifft die Finanzierung von Kulturorten. Das betrifft natürlich den medialen Wandel, der eine stetige Weiterentwicklung erfordert, auch in konzeptioneller Hinsicht. Wird das nicht alles langsam ein bisschen zu viel? Sind Kunst- und Kulturinstitutionen, wird Ihnen zu viel Transformation aufgehalst?
Ich finde, dieses wird Ihnen aufgehalst, da stolper ich so ein bisschen drüber, weil ich glaube, es ist einfach, wer tut's? Also es ist einfach da. Also ich finde, das Leben wird einem in gewisser Weise auch aufgehalst, ob man damit hinkommt oder nicht. Und ich glaube, dass es so ist, ja. Ich glaube, dass wir da wirklich auch teilweise an Grenzen kommen. Ich finde es aber dadurch, gerade im Bereich Kultur, finde ich, wird dadurch auch nochmal deutlich, dass es nicht das nice to have ist, sondern dass es was ist, was gesellschaftliche Relevanz hat, was auch Werte formt, bildet, ausbildet, Positionen sichtbar macht, und das finde ich wieder gut daran. Aber es ist ein riesiger Brocken an Themen, und ich glaube, das ist aber tatsächlich überall so.
Wenn wir uns aber die Kunst- und Kulturbudgets anschauen, wurscht, ob auf kommunaler Ebene oder auf überregionaler Ebene, auf Landesebene oder gar auf Bundesebene, dann fällt Folgendes auf. Einrichtungen wie die Bibliotheken sind im Gegensatz zum Beispiel zu klassischen Hochkultureinrichtungen wie den Theatern oder den Museen natürlich finanziell stark schlechter gestellt. Also haben wesentlich weniger Mittel zur Verfügung, wenngleich sie wahrscheinlich in der Besucherzahl ein Vielfaches erreichen, auf die Strecke gerechnet. Fühlen Sie sich da manchmal ungerecht behandelt?
Ja, aber es ist tatsächlich, wir in München hatten bisher auch noch Glück mit der finanziellen Ausstattung. Es war zum Beispiel noch nicht so, dass Bibliotheken auch vielleicht sogar in Brennpunkten geschlossen werden mussten, weil es einfach weniger Fläche gibt. Es ist natürlich immer auch ein Moment drin, wo man sich in solchen Situationen, die schwieriger sind, nochmal stärker besinnt und nochmal stärker ringt und schaut, was ist der eigentliche Auftrag, womit kommen wir zurecht. Ich finde es aber den falschen Weg zu sagen, da so ein Gegeneinander draus zu machen, ne? Weil wir sind letztlich alles Orte, die in einer Form Kultur vermitteln und Menschen ja weiterbringen wollen. Da finde ich ein Konkurrenzdenken auch immer ein bisschen schwierig.
Sie zeigen sich da jetzt in alle Richtungen ja sehr offen, aber haben Sie auch tatsächlich Grenzen definiert, wo Sie sagen, so bis dahin in meiner Einrichtung, in der Zentralbibliothek und darüber hinaus nicht, da ziehe ich den Schlussstrich, diese Aufgabe kann ich nicht mehr stemmen, da hört es auf?
Es gibt, klar gibt solche Grenzen. Also ich kann jetzt vorhin von den Sachen mit Hausverboten und sowas, da hört es schon mal auf. Also ich kann die Leute sozialpädagogisch nicht betreuen, auch wenn sie hier, wenn ich sehe, dass die unterversorgt sind, zum Beispiel diese Menschen, kann ich nicht. Ich kann auch die Bibliothek nicht zum Beispiel umwandeln in einen anderen Ort, der ganz viel kann. Was ich aber machen kann in der Bibliothek, ist zu gucken, dass es viele verschiedene Angebote gibt, also viele verschiedene, dass wir Ansprechpartner sichtbar machen, von der Müllberatung zu einer eben Sozialberatung oder ein Demokratiecafé, dass ich es anteasern kann und sagen kann, guck mal, wie breit die Themen sind und vermitteln kann zu anderen Gesprächspartnern oder Veranstaltungspartnern oder Kulturpartnern. Das finde ich wieder sehr spannend dann, also dieses relevant zu bleiben.
Ich habe in Wien einem Kollegen von Ihnen erzählt, dass ich Sie besuchen werde, weil ich habe dort eine Lesung gehabt und habe erzählt, ich fahre nach München in die Zentralbibliothek, spreche über folgendes Thema. Und tatsächlich hat auch er wissend genickt, er ist auch für die Hauptbibliothek, die Hauptbücherei zuständig, die ebenfalls an einem etwas prekären Ort in Wien steht und die ähnliche Herausforderungen hat. Und er hat mir etwas total Interessantes erzählt. Er hat gemeint, dass die Bibliothek auch für Wiedereingliederungsmaßnahmen zum Beispiel von psychisch Erkrankten bewusst herangezogen wird, weil das der ideale Ort ist, um zum einen soziales Leben zu erproben, ohne aber in jeder Sekunde angequatscht und mit gewissen Dingen konfrontiert zu sein. Ist Ihnen dieses Phänomen bekannt?
Also es gibt, bei uns haben wir auch Menschen, die hier arbeiten, die in der Wiedereingliederung auf den Arbeitsmarkt sind. Und auch das geht immer mal wieder mit psychischen Erkrankungen einher. Das ist natürlich bei allem, was wir heute über Bibliothek ja auch sprechen konnten, nur noch begrenzt richtig. So, das kommt immer darauf an, wo die Leute dann eingesetzt sind. Weil sobald ich in irgendeiner Funktion für die Bibliothek laufe, heute mit Namensschild rum, ich werde angesprochen automatisch
kann
dadurch.
Ich bezeugen, ja.
Und insofern,
Buchrückgabe sogar.
Buchrückgabe sogar,
ja,
heute.
Ja.
Und insofern ist es, glaube ich, nicht mehr so ein, ist auch das ein bisschen idealisiert, dass man da nicht angesprochen wird, dass das so eine Art Blase ist, in der man sich einfach mal wohlfühlen kann. Es ist eine Arbeit, die zum Beispiel, wenn es das Rückstellen von Medien gibt, die man gut nachvollziehen kann, die in bestimmten Schritten funktioniert, ist aber natürlich nur ein Teil der Arbeit, die hier stattfindet. Aber solche, das kenne ich auch, ja, dass man das so macht und nutzt, Bibliotheksarbeit.
Wir haben uns ja jetzt sehr viel auch ein bisschen an den komplizierten Themen abgearbeitet, dort wo es auch wirklich viel Flexibilität braucht, auch viel Reagieren braucht, weil einfach die Umstände so sind, dass man nicht jeden Schritt vorausplanen kann, sondern arbeiten muss mit der Situation, wie sie da ist. Sie sind aber tatsächlich in einem Interimsquartier und sie werden irgendwann einmal in ihr Ursprungsgebäude zurückkehren, das dann wiederum, wenn alles gut gelaufen ist, so etwas wie eine idealtypische Bibliothek darstellen könnte, weil sie ja neu erbaut ist, neu konzipiert ist, etc. Was haben Sie sich für diesen Ort, der dann dort entstehen wird, vorgenommen?
Also der Ort soll auch wieder sehr viel Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Uns schweben da verschiedene thematische Räume vor, wo es Angebote gibt, die wir da machen können. Also als Beispiel, wir haben ja jetzt schon hier in der Stadtbibliothek im Motorama ein Game Lab, wo viele Gaming-Angebote stattfinden. Im HP8 ist ein Musiklab, also ein Aufnahmestudio, wo MusikerInnen zusammen Jam-Sessions machen. Und wir werden noch viele weitere solche Räume haben. Wir erproben die auch im Moment. Also wir werden demnächst noch weitere Räume hier bekommen. Und da wird auch ein Mitmach-Lab sein und ein Future-Lab, wo wir tatsächlich auch Fragen beantworten oder mit beteiligungsorientiert auch lösen wollen mit Menschen, die zu uns kommen. Wie kann Bibliothek der Zukunft aussehen? Aber ich glaube schon, dass mehr Raum, mehr Möglichkeiten zum Beispiel zu dieser Zonierung gibt, dass wir auch wieder dahin kommen können, dass uns viele Menschen nebeneinander nutzen können, was räumlich einfach leichter möglich ist. Aber dieser Punkt von wegen, wir inspirieren Menschen, auf neue Ideen zu kommen, wir machen Leute sichtbar. Also wir arbeiten in den nächsten Jahren auch sehr viel mit unterschiedlichen Communities, Musik-Community, BIPOC-Community, die uns vielleicht auch noch gar nicht so stark kennen, aber auch um zu sagen, das ist auch euer Ort, aber umgekehrt auch um zu zeigen, hallo Gesellschaft, wir gehören alle dazu. Und ich glaube, das ist ein Thema, was uns bleibt.
Ich meine, die Hörerinnen und Hörer werden das vielleicht nicht alle wissen. Sie waren ja in einem Kulturzentrum im Gasteig, das interdisziplinär gearbeitet hat, also nicht nur ein Buchort, sondern auch ein Ort der darstellenden Künste, der Musik, also mit ganz verschiedenen Gruppierungen. Das wird auch wieder so sein, oder?
Genau.
Also ich glaube, dass dieser genreübergreifende Ansatz bleibt ja erhalten. Haben Sie nicht manchmal die Sorge, dass dann, wenn Sie wieder in diesen Kanon eingegliedert sind, dass dann der Widerstand der anderen BesucherInnengruppen größer sein wird, dass dann nicht irgendwann sehr wohl die Securities wieder vor der Tür stehen und sagen, nein, also Obdachlose kommen uns dann nicht rein, weil die verscheuchen uns das restliche Publikum?
Es könnte passieren, aber ich glaube es gar nicht unbedingt. Wir haben ja nicht nur die Stadtbibliothek im Motorama jetzt als einen der Interimsstandorte, wir haben auch die Stadtbibliothek im HP8. Und die ist mitten mit den anderen Einrichtungen vom Gasteig, also mit den Münchner Philharmonikern, mit der Volkshochschule, mit der Hochschule für Kunst und Musik. Das ist ein Ort, an dem auch ganz viel zusammengemacht wird, ausprobiert wird und wo wir gegenseitig auch uns bei unterschiedlichen Formaten unterstützen. Und das ist, die kriegen das auch alle mit, wie Bibliothek tickt und welche Art von Veranstaltungen wir hier machen können. Und das stimmt mich eigentlich sehr zuversichtlich. Das ist sehr kreativ geworden, dort die Veranstaltungsangebote, die es gibt und auch gerade die Nutzung von Flächen, die nicht Säle sind. Also so die, das ist ein Ort, der ganz stark, wo die Bibliothek in einem Foyer eigentlich stattfindet, auf den Rängen von einem Foyer. Also gerade diese Art von Bespielung außerhalb der Konzertzeiten zum Beispiel, wie befruchtend es ist, wie man einfach Intervention, Kunst auch als Intervention, wie man das machen kann für Menschen, die sich gar nicht auskennen damit, nicht beschäftigt haben und vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie es eigentlich toll finden. Und das macht mich eigentlich eher hoffnungsfroh, dass es da auch wieder funktioniert, dass wir alle miteinander ein bisschen niedrigschwelliger werden bzw. bleiben.
Also Hoffnung auf gute Synergien anstatt die große Sorge, dass wieder alles elitär wird. Ich finde, das ist eine wunderschöne Perspektive, ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, dass Sie sich so offen auf dieses Gespräch zu diesem eigentlich Seitenstrang Ihres Geschäftes eingelassen haben. Es war für mich sehr erhellend. Danke.
Danke sehr. Ich freue mich sehr, auch beitragen zu dürfen in dem Podcast, um den es so viel über Kultur geht und als Bibliothek da nochmal wahrgenommen zu werden als wichtige Einrichtung in dem Zusammenhang.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort auf www.bühneneingang.at gibt es auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang. Missing Link.